Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Tönt hinaus in die Unendlichkeit.
Wenn Sie es verstanden haben, dass wir keine Werbung machen wollen für eine bestimmte Firma.
Ich bin fest entschlossen, heute hier zu sprechen. Und ruf auf zur Revolution! Ich ruf auf zur Revolution!
Wir kommen in die Jacke mit der Che Guevara! Wir kommen in die ganze Erfurt!
Der Meditus des Pfeffs!
Revolution! Hallo? Was Sie nicht sagen! Was Sie nicht sagen! Was Sie nicht sagen!
Was will er?
Das hat er nicht gesagt!
Jeder weiß, dass das Gönnen auf der Wiesn wächst und essen kann man's auch nicht, aber brennen das gut.
Kleine Leute müssen schweigen. Wozu sind sie klein?
Herr Tinnitus, das pfeift.
Kleine Leute dürfen beten, aber sonst nicht viel.
Mein Gott, ich weiß auch nicht, was Ihnen interessiert da bei uns draußen im Land, was da für Sie für Interesse ist.
Ich will jetzt und ich red.
Gut, aber sei diskret.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, wollen wir die Pünktlichen nicht allzu sehr bestrafen. Schönen guten Abend. Grüß euch, willkommen bei der heutigen Buchpräsentation im Namen des KZ-Verbands, Verband der Antifaschisten. Es ist für uns schon eine Besonderheit, dass wir uns einmal an die Universität verirren dürfen. Herzlichen Dank an die Studienvertretung für das Organisieren dieser Veranstaltung. Das Buch, das uns heute präsentiert wird, das Thema der Nationalsozialismus, die Darstellung des Faschismus in Schulbüchern, hat für uns nicht nur historische Bedeutung. Wenn man sich überlegt, wie in den letzten Jahrzehnten der Faschismus in unseren Schulen, in unseren Büchern behandelt wurde, dann versteht man viele politische Vorgänge, die heute in Österreich passieren, plötzlich viel, viel besser. Wir sehen dieses Buch und ich glaube auch, ich spreche im Namen von Robert, den ich euch dann gleich vorstellen darf, wir sehen dieses Buch auch als Blick nach vorne, wie wir heute im Geschichtsunterricht, in der politischen Bildung, an den Schulen, aber auch an den Universitäten mit diesem Thema eigentlich umgehen sollten. Ich spare mir jetzt dieses Bonmot, das mir ein Freund erzählt hat, nur ganz kurz. Bei ihm war der Unterricht so, immer wenn es besonders fad war, hat die Schulklasse gesagt, Herr Lehrer, erzählen Sie uns, wie war denn das im Kessel von Stalingrad? Und damit war natürlich die Stunde gelaufen. Jetzt aber zu dir und zu diesem Buch, das auch vom KZ-Verband verlegt wurde. Robert Grotzer ist Historiker, AHS-Lehrer und Gemeinderat der KPÖ in Graz. Und er wird uns jetzt sein Buch vorstellen und ich denke mal, wir haben dann noch ungefähr 30, 35, 40 Minuten noch genügend Zeit zur Diskussion. Herzlich willkommen noch einmal und Robert, das Wort ist an dir. Dankeschön.
Ja, ich darf mich ebenso ganz herzlich bedanken für die Einladung bei der Studienvertretung Geschichte, KZ-Verband Salzburg und beim KSV. Besonderer Dank natürlich auch eben an den KZ-Verband, Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten für die Herausgabe dieses Buchs, das mir ermöglicht hat, dieses Buch, das eben ursprünglich als Diplomarbeit verfasst worden ist, dann auch herauszugeben. Und dann noch einmal der spezielle Dank auch an die Maria Caesar, die das Vorwort verfasst hat. Die Maria Caesar ist mittlerweile, wir haben unlängst ihren 95. Geburtstag gefeiert, sie ist antifaschistische Widerstandskämpferin, eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die auch im hohen Alter noch mit sehr viel Herz und mit sehr viel Engagement für, also letztendlich für das Motto eintritt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und ja, insofern ist es mir natürlich auch eine große Ehre, dass sie das Vorwort verfasst hat. Ich darf beginnen mit einem Zitat, das auch dem Buch vorangestellt ist, manchen vielleicht auch bekannt. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Dieses Zitat von Adorno bringt vieles in Bezug auf Geschichtsunterricht, Aufarbeitung des NS-Faschismus und dessen Behandlung in der Schule mit auf den Punkt. Auschwitz hier eben stellvertretend für die millionenfache Ermordung all jener Menschen, die nicht in das verbrecherische Weltbild des Faschismus gepasst haben. Der Grund, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mich mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich vermittelt worden in den Schulgeschichtsbüchern über die Jahrzehnte der Zweiten Republik hinweg, waren einerseits eben so der ja, nicht ganz unbekannte Tatsache, dass man in Österreich immer sehr schlampig umgegangen ist mit der Zeit, also mit der eigenen NS-Vergangenheit, mit der Zeit des NS-Faschismus, dass man vieles verdrängt hat, dass man nicht darüber sprechen wollte, dass man, das war auch sehr beliebt, das werden wir dann auch noch sehen im Zusammenhang mit der Opferthese, die Schuld abgeschoben hat nach Deutschland und gesagt hat, wir Österreicher waren das erste Opfer. Und letztendlich stellvertretend für all das ist auch, steht auch der Buchtitel, eben das lange Schweigen, ja, das durchaus sinnbildlich steht für das, was in Österreich, wie man in Österreich damit umgegangen ist. Und das ist so der soll man sagen, große historische Bezug, und dann gibt es natürlich auch den persönlichen Bezug dazu. Das waren eben auch die Diskussionen und Gespräche mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit anderen Menschen aus meiner Eltern- und Großelterngeneration und der Frage, wie das denn eigentlich damals gewesen ist, wie hat man die Zeit im Schulunterricht behandelt, was ist mitunter auch in den Schulbüchern drinnen gestanden, und da war eigentlich die klassische Antwort immer, nein, wir haben da nichts drüber gehört oder da ist nicht drüber geredet worden, oder eben so der Klassiker, dass dann der Geschichtsunterricht 1914 oder dann spätestens 1918 geendet hat. Ja, und natürlich ist das aber ganz entscheidender Punkt, der Thomas hat es kurz angesprochen, dass es natürlich etwas sehr Wichtiges ist, auch für eine Gesellschaft, wie sie mit ihrer eigenen Geschichte umgeht. Ich habe versucht, das in der Einleitung kurz zu umreißen und will euch das nicht vorenthalten, warum ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ein klares Bild von der Geschichte zu haben. Eine umfassende und tiefgründige Kenntnis der Vergangenheit ist meiner Auffassung nach unbedingte Voraussetzung dafür, dass Menschen aus Fehlern früherer Generationen lernen. Daraus gilt es in der Folge, Maßstäbe für ein demokratisches und soziales Handeln abzuleiten, wider allem, was Menschen unfrei, unwissend und in Knechtschaft hält und welche sie darüber hinaus als Protagonistinnen ihrer Zeit befähigen soll, die sie umgebenden gesellschaftlichen Umstände derart mitzugestalten, dass sozialer Fortschritt, Selbstbestimmung und menschliche Emanzipation, Herrschaft und Entfremdung zurückdrängen. In ganz besonderem Maße trifft die Notwendigkeit individueller sowie kollektiver demokratischer Handlungsfähigkeit auf der Grundlage von historischem Wissen und Geschichtsbewusstsein auf den NS-Faschismus zu, dessen barbarische Unmenschlichkeit sich in den Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie im Zweiten Weltkrieg manifestierte und die damit eine negative Einzigartigkeit in der Menschheitsgeschichte darstellt. Millionen Tote und die halbe Welt in Schutt und Asche waren das Resultat von 12 Jahren vermeintlich tausendjährigen Reich. Also so das als Einstieg dazu, natürlich spielen in der Auseinandersetzung mit Geschichte und auch der Frage, wie eine Gesellschaft sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzt, Schulbücher eine ganz zentrale Rolle, weil erstens sind sie, das jetzt aus der Perspektive des Diplomarbeitverfassenden, natürlich einfacher auch zu analysieren, als das in Form von Gesprächen und Erinnerungen möglich ist, weil in den Büchern schwarz auf weiß steht. Vor allem allerdings sind sie, wie hier steht, auch Träger eines staatlich offiziellen Geschichtsbildes, die eben auch ermöglichen, einen Blick dafür zu kriegen, worüber sich eine Gesellschaft verständigt, dass die heranwachsende Generation den an Wissen haben soll, welche Werthaltungen vermittelt werden. Und in Österreich gibt es dafür ja die sogenannte Schulbuchapprobationskommission. Also was so einen komplizierten Titel schon hat, muss natürlich entsprechend wichtig sein. Und, diese Schulbuchapprobationskommission ist letztendlich gibt die, das Einverständnis darüber, ob ein Schulbuch in einer Schule verwendet werden darf oder nicht. Und kann natürlich auch in der Entstehung eines Geschichtsbuchs sagen, was drinnen sein darf und was nicht drinnen sein darf, Änderungen verlangen. Und insofern ist natürlich hier sehr deutlich, dass der Staat mitredet, welche Schulbücher dann eben auch in den staatlichen Schulen verwendet werden. Und dort ist natürlich auch so, dass der Staat ja nicht etwas über den Dingen stehenden ist, sondern natürlich auch bestimmt ist von den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräften, die in dem Staat die maßgeblichen Kräfte sind. Oder, wie Karl Marx und Friedrich Engels das einmal formuliert haben, die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche herrschende Gedanken, das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Sprich, man will natürlich aus Sicht einer Obrigkeit natürlich auch eine Geschichte vermitteln, die der Erzählung der Obrigkeit entspricht. Natürlich will man keine Geschichtsschreibung, die Unangenehmes oder zu viel Unangenehmes aufwirft, die zu viele Fragen aufwirft und ja, so kann es mitunter ganz praktisch sein, unangenehme Dinge unter den Tisch fallen zu lassen. Und das ist, wie wir weiter sehen werden, doch zuhauf passiert. Auch die Schule selbst ist natürlich kein Elfenbeinturm, der über der Gesellschaft steht, sondern ist natürlich sehr stark abhängig auch davon, wie die Kräfteverhältnisse in einem Staat ausverhandelt werden, welche Machtstrukturen in einem Staat wirken. Die Aleida Aßmann hat das einmal so formuliert, die Schule ist der Kreißsaal der Nation. Hier wird gewissermaßen die Generation, die heranwachsende Generation geprägt. Und auch hier ist eben dann die Frage, worüber verständigt man sich, welche Werthaltungen, welches Wissen gibt man der heranwachsenden Generation mit. Im österreichischen Schulorganisationsgesetz und trotz der ja mitunter doch antiquiert wirkenden Sprache in der aktuellen Fassung heißt das Ganze dann folgendermaßen: Junge Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Also auch in der Selbstformulierung ist natürlich der, ein gewisser Obrigkeit staatlicher Gedanke durchaus vertreten. Also dass das und das trifft natürlich nicht nur die Republik Österreich, auf die Republik Österreich zu. Wir sehen das auch in den. Na, wir sehen das nicht, weil die Folie ist nicht in der Präsentation. Aber ich kann das nur nachschießen. Auch in den Bildungszielen der Europäischen Kommission sind folgende Dinge formuliert: Employability, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit und Chancengleichheit. Also auch hier wieder drei der vier zentralen Begriffe sind etwas, wo es darum geht, dass Menschen sich fügen müssen, dass Menschen sich anpassen müssen und dass natürlich, was da zwar nicht gesagt wird, aber immer mitschwingt, dass die bestehenden Strukturen unantastbar sind und die Menschen, die in einer Gesellschaft heranwachsen und ausgebildet werden, die haben sich an diese Strukturen anzupassen. Und den Rest, der auf dieser Folie, die jetzt nur ich sehe, den erspare ich euch und mache den Sprung wie, achso, jetzt bin ich überhaupt so weit, so, eben wie Schule nach 1945 ausgesehen hat. Jetzt muss man sich natürlich vergegenwärtigen, das war ein absoluter Bruch nach den 7 Jahren NS-Herrschaft, der völligen ideologischen Durchdringung der Jugend in der Schule, dem Versuch der Gesellschaft in all ihren Lebensbereichen den Stempel aufzudrücken und ja, die Ideologie des NS-Faschismus, den Rassenwahn in allen Bereichen der Gesellschaft und insbesondere der Jugend durchzusetzen, ist man hier dann eben mit April, Mai 1945 nach der Befreiung vom NS-Faschismus vor einem absoluten Trümmerhaufen und einem absoluten Nullpunkt gestanden. Generell, wenn man vorher, also wenn ich vorher kurz angesprochen habe, die bestimmenden maßgeblichen Kräfte waren für Österreich dann in der Zweiten Republik, also wir kennen natürlich auch die Erzählung, Geisterlagerstraße, Sozialpartnerschaft, die großen gesellschaftlichen Konflikte, die auch die Ersten Republik bestimmt haben und dann ja auch zum Bürgerkrieg im Februar 1934 geführt werden, gelten offiziell als befriedet. Man hat das natürlich durch die gesellschaftliche, also einerseits durch die Westbindung, andererseits durch die gesellschaftliche Einbindung der Sozialdemokratischen Partei dann eben in dieses, die Zweite Republik doch sehr maßgeblich bestimmende Parteien, Duopol, das SP und ÖVP, die hier die zentralen Akteure dann in weiterer Folge sind. Man greift dann eben im 1945 und in den folgenden Jahren zurück auf die Lehrpläne der Ersten Republik erst einmal, bevor man neue hat. Erklärt, die Schule hat den, der Neubeginn der Schule hat den allgemeinen Grundsätzen der Entnazifizierung zu folgen und die allgemeinen Grundsätze haben natürlich auch im Schulbereich dieselben Schlupflöcher gelassen wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass viele, auch mitunter schwer belastete Nationalsozialisten, entweder auf ihren Posten bleiben oder dann sehr schnell wieder eingesetzt werden. Und das natürlich, auch wenn es jetzt in den Schulbüchern nicht abzeichnet, aber natürlich auch enormen Einfluss auf den Unterricht hat, was das hier entweder natürlich, das ist dann noch die positivere Variante, Dinge einfach verschwiegen werden, weil man selbst verstrickt war in der einen oder anderen Form oder gar dann in der noch schlimmeren Ausprägung, dass dann auch von Geschichtslehrern die Zeit entsprechend verherrlicht worden ist und das dann auch 45 so oder nach 45 so vermittelt worden ist. Ja, die Kernpunkte dieser schulischen Erziehung und diese großen Erzählungen waren Österreich als selbstständiger Staat. Das war natürlich eben auch nach den Jahren des NS-Faschismus, eben der Idee Großdeutschlands, auch weit verbreitet natürlich die Erzählung, dass Österreich Teil der deutschen Nation ist. Hier dann die Notwendigkeit, Österreich als eigenständigen Staat auch seinen Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, was mitunter sehr, ja, also sagen wir so, interessante Blüten getrieben hat, wie ich dann an einem Zitat noch belegen werde. Es ist darum gegangen, einen, wie es damals formuliert worden ist, österreichischen Menschen zu konstruieren und hier eine Erziehung zur Demokratie zu schaffen. Das waren eben die ersten Kernpunkte, die dann später erweitert worden sind, um die Erzählung vom Wiederaufbau, die Erzählung von der Neutralität, dann auch die Vermittlung des Europagedankens und der geistigen Landesverteidigung. Und wie diese Formulierung der österreichischen Selbstständigkeit geklungen hat, kann sich in einem oder liest sich in einem Erlass des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultusangelegenheiten aus dem September 1945 folgendermaßen: Anstelle des überheblichen deutschen Nationalismus soll österreichisches Volks- und Staatsbewusstsein treten, in dem liebevolles Verständnis alles Fremden gegenüber eingeschlossen ist. Statt falscher Herrlichkeit des Führertums muss die Überlegenheit der echten Demokratie gezeigt werden, Die österreichische Jugend muss dazu gebracht werden, neben den Vorzügen unseres Volkscharakters, wie Liebenswürdigkeit, Höflichkeit, Persönlichkeit, auch die eigenen Fehler, wie allzu große Nachgiebigkeit, Empfindsamkeit, Anschmiegsamkeit zu erkennen und in ihr den starken Willen zu erzeugen, sie durch Festigkeit, Entschlossenheit und männliche Haltung zu überwinden. Ja, also die das große Problem der Österreicher, ihre Liebenswürdigkeit, Höflichkeit und ihre Anschmiegsamkeit. Ja, jetzt ist da natürlich sehr, sehr viel Kitsch drinnen und irrsinnig viel Verklärung natürlich, aber ganz uninteressant ist es nicht, dass das hier natürlich schon ein Anspruch formuliert wird. Also man versucht hier in Abgrenzung eben und man versucht es dann weniger über die politische Ebene zu spielen, man versucht, also greift dann auf die nationale Karte zurück und macht dann statt einer Abgrenzung zum Faschismus, eine Abgrenzung zu Deutschland hin. Aber also man hat natürlich hier bei aller Verklärung schon wichtige Formulierungen drinnen. Die Erziehung zur Demokratie, die Ablehnung der Herrlichkeit des Führertums. Also das sind die zentralen Punkte. Und dann kommt natürlich noch ganz viel Kitsch dazu, der dann das eigene österreichische Ego schmeichelt. Ja, wir haben dann in weiterer Folge, in den folgenden Jahrzehnten, wird der NS-Faschismus immer stärker thematisiert in den Schulbüchern. Gleichzeitig hält man sehr lange Zeit an der Opferthese fest. Da werde ich dann später auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Und damit verbunden auch die Tatsache, dass der österreichische Anteil am NS-Faschismus lange Zeit unerwähnt bleibt. In den 1970er Jahren hat man dann eine gewisse Art von Transformation. Man kann das auch an den Schulbüchern ablesen. Man hat bis zu den 1970er Jahren in der Darstellung den Schwerpunkt auf den Zweiten Weltkrieg und dann auf sehr wenigen, meistens ein, zwei Seiten, abgehandelt der NS-Staat, die NS-Ideologie und alles, was dazu gehört. Und in den 70er Jahren ändert sich das dann. Also im Fokus steht dann eben die NS-Ideologie und der NS-Staat, während der Zweite Weltkrieg in den Hintergrund rückt. Also und das mitunter sehr, also dann immer deutlicher, so dass irgendwie in den Geschichtsbüchern ab den 1980er Jahren eigentlich immer, wenn man jetzt in Mengenverhältnis sagt, Zweiter Weltkrieg ist eins, ist die Auseinandersetzung mit dem NS-Staat zwei, also dass das immer dann plus minus die doppelte Form der doppelte Quantität der Auseinandersetzung ist. 1978 kommt dann der Grundsatz Erlass politische Bildung, der besagt, dass alle Unterrichtsfächer in der Schule den Anspruch haben müssen, politische Bildung zu vermitteln. Also das ist ja, obwohl in der schulischen Praxis sehr wenig gelebt, aber ja nicht nur ausschließlich Aufgabe des Unterrichts für Geschichte, politische Bildung und Sozialkunde, sondern zieht sie eigentlich als Unterrichtsprinzip durch alle Fächer. Also an sich hat auch der Mathematikunterricht einen Anspruch oder sollte einen Anspruch haben, politische Bildung zu vermitteln. Ja, andererseits kommen eben Dinge, ihr seht es hier auch fett gedruckt, die NS-Massenvernichtungen werden im AHS-Lehrplan erst 1989 als im Unterricht so behandeltes Thema explizit erwähnt. Das heißt, also um da Missverständnissen vorzubeugen, natürlich nicht, dass es nicht vorher erwähnt worden ist. Also das muss man auch dazu sagen, also von das erste Schulbuch, das sich mit dem NS-Faschismus auseinandersetzt, stammt von 1953, auch dort hat man schon die Erwähnung der Vernichtungslager, die den millionenfachen Mord an Jüdinnen und Juden, an Roma und Sinti, an politisch Verfolgten. Allerdings, also diese explizite Erwähnung im AHS-Lehrplan folgt dann erst 1989. Womit man sich auch schwerer darüber hinwegschwindeln hat können. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Geschichtsbild an sich, also Geschichtsschreibung selbst, ist ja auch nichts, was einmal festgelegt wird und dann immer gültig ist, sondern auch am steten Wandel unterworfen, je nachdem auch wie Machtverhältnisse in einer Gesellschaft ausschauen, wie sich Erzählungen weiter verbreiten, wie auch die Wechselwirkung sind zwischen Geschichtsbildern einerseits und Politik, Ökonomie und Gesellschaft. Und sie sind natürlich immer auch damit verbunden, eine gewisse Form nationaler Identität, eine nationale Erzählung zu schaffen. Und diese Kernpunkte der nationalen Erzählung waren in Österreich ganz klar die Opferthese. Ich habe dazu ein Zitat von Leopold Fiegel von 1945, der bei der Enthüllung des Denkmals für die Gefallenen der Roten Armee am Wiener Schwarzenbergplatz verkündet hat am 19. August 1945. 7 Jahre schmachtete das österreichische Volk unter dem Hitlerbarbarismus. 7 Jahre wurde das österreichische Volk unterjocht und unterdrückt. Kein freies Wort der Meinung, kein Bekenntnis zu einer Idee war möglich. Brutaler Terror und Gewalt zwangen die Menschen zu blindem Untertanentum. Also das dann gewissermaßen programmatisch für die Erzählung, all die Jahrzehnte danach, mit der Problematik, dass hier zweierlei Dinge ausgeblendet werden. Auf der einen Seite natürlich diejenigen, die zu Hunderttausenden schon im März 1938 und viele auch davor, aber dann im März 1938, dem sogenannten Anschluss zugejubelt haben, die auch zu Hunderttausenden, und Österreich hat ja mit etwa 600.000 NSDAP-Mitgliedern den höchsten Organisationsgrad gehabt, die hier ausgeblendet werden, und auf der anderen Seite blendet man aber auch die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer aus, wenn man eben sagt, es waren die Menschen zu blindem Untertanentum gezwungen, und somit werden die auch Zehntausenden, die trotz all dem Terror und trotz all der Unterdrückung Widerstand geleistet haben, genauso ausgeblendet, wo man hier eben so ein, ja, sozusagen blindes Kollektiv schafft. Zweiter wichtiger Punkt, die Nationskonstruktion, wie schon vorhin darauf eingegangen, die Abgrenzung vor allem gegenüber Deutschland. Antikommunismus ersetzt Antifaschismus, setzt sehr früh ein, 47, 48 mit dem Beginn des Kalten Krieges. Es waren ja 1945 die drei Gründerparteien der Zweiten Republik, die Sozialdemokratische Partei, die Österreichische Volkspartei und die Kommunistische Partei, und die ja anfangs auch gemeinsam in einer Regierung gewesen sind, und dann 47, 48 setzt sehr schnell ein Verdrängungsprozess gegenüber den Linken ein, während man auf der anderen Seite zurückgreift auf, eben wie gesagt, mitunter hochbelastete Nationalsozialisten, die wieder auf hochrangige Stellen kommen. Das setzt sich dann auch fort, indem man einerseits SPÖ und ÖVP bei den Wahlen sehr stark auch um die Stimmen der ehemaligen Nationalsozialisten buhlen, aber auf der anderen Seite denen auch eigenständige politische Betätigung dann eben auch mit der Gründung des sogenannten Verbandes der Unabhängigen ermöglicht. Ja, Geisterlagerstraße und Sozialpartnerschaft habe ich vorher schon kurz angeschnitten, eben diese klassische österreichische Erzählung. Man hat alle Konflikte dann eben noch 1945 hinter sich gelassen, die politischen Lager sind geläutert. Das ist natürlich eine Erzählung, die eine vermeintliche Klassenharmonie darstellen sollte, die so in der Form, insbesondere für die Oberklassen brauchbar und praktisch gewesen ist. Allerdings hat eine Form auch der Verschleierung von Klassenwidersprüchen gewesen ist. Die verstaatlichte Industrie, auch nicht unentscheidend ja für die Wirtschaftspolitik der Zweiten Republik, auch für den Wiederaufbau, für den öffentliche Mittel notwendig gewesen sind, und das ja auch trotz aller heutiger sehr, sehr negativer Darstellung ja zu der Zeit ein sehr entscheidender Faktor und der Motor der österreichischen Wirtschaft gewesen ist, der auch hohe Einnahmen erzielt hat. und über dessen Bedeutung es lange Zeit auch große politische Einigkeit quer über alle politischen Lager gegeben hat. Spannend sind da zum Beispiel auch die Grundsatzprogramme der ÖVP aus den 40er, frühen 50er Jahren, wo auch die ÖVP als doch die, soll man sagen, Partei des, des auch wirtschaftlichen Konservativismus und als Partei, die das Privateigentum in besonderer Rolle verteidigt, die ja hier formuliert, dass es darf nie wieder zu einer derartigen Machtkonzentration kommen, wie man das im Vorfeld des NS-Faschismus und des Zweiten Weltkrieges hat, weil eben derart große wirtschaftliche Einheiten eine Gefahr einerseits für die Demokratie, andererseits für den Frieden darstellen. Eine Lehre, die man dann insbesondere mit Abwicklung der, der verstaatlichten Industrie und dem Siegeszug des Neoliberalismus sehr gänzlich abgelegt hat und was sie auch in den Schulbüchern dann niederschlägt. Ja, wie schon erwähnt, eben 1949 dann auch die Gründung des Verbandes der Unabhängigen, der Vorläuferorganisation der FPÖ, hier eben eine Plattform für mitunter auch hochbelastete NS-Verbrecher, die hier auch aktiv sind. Also zwei Parteivorsitzende, Friedrich Peter und Anton Reintaler, waren selbst auch hochrangige Vertreter der SS. Und dass hier, soll man sagen, kein besonders frischer Geist, um das euphemistisch zu formulieren, geweht hat, dazu habe ich ein Zitat, das passt übrigens zu Salzburg, weil es kommt aus einem Flugblatt des Verbandes der Unabhängigen, der in Salzburg verteilt worden ist. Und zwar heißt es hier, also eben von 1949, unsere jüdisch verkrachte Korruptionsregierung schwarz-roter Prägung gewährt den sogenannten KZ-Lern aus den erpressten Steuergeldern eine Monatsrente von 500 bis 600 Schilling. Über diese Binsenwahrheit schweigt unsere Judenpresse wohlweislich. Während diese jüdische Stinkrasse von Schiebern und Betrügern ein Schlemmerleben führt, muss der bodenständige Österreicher darben und hungern. Also, ja, und eine gesellschaftliche oder politische Kraft, die derartiges formuliert und zum Ausdruck bringt, macht natürlich auch etwas mit einer Gesellschaft und auch ja, ihrer Geschichtsbetrachtung. Ja, entscheidend oder einschneidend auf jeden Fall auch in der Zweiten Republik der Fall Borodajkiewicz. Taras Borodajkiewicz war Professor an der Universität für Welthandel der heutigen Wirtschaftsuniversität in Wien und war ein berüchtigter, also auch NSDAP-Funktionär gewesen und berüchtigt für seine antisemitischen Ausfälligkeiten in seinen Lehrveranstaltungen, war politisch hoch umstritten und umkämpft, also wo dann auch Studierende dafür eingetreten sind, dass dieser Professor nicht mehr unterrichten darf, damals mitunter in die Konflikte auch involviert gewesen war, der mittlerweile vormalige Bundespräsident Heinz Fischer, der damals auch, ich glaube es war eh Heinz Fischer selbst, der in den Lehrveranstaltungen drinnen gesessen ist und mitgeschrieben hat, was Borodajkiewicz von sich gibt, um das dann in weiterer Folge auch einer breiteren Öffentlichkeit also bekannt zu machen und das eben auch zu skandalisieren, was hier von sich gegeben wird. In der Folge kommt es dann zu heftigen politischen Auseinandersetzungen, über die kurz einfach so das vorlesen will, damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, wie politische Konflikte danach ausgetragen worden sind. So. Also als sich nach Gerichtsprozessen und antifaschistischen Protesten die Situation zuspitzte, rief die überparteiliche österreichische Widerstandsbewegung für den 29. März 1965 zu einer Demonstration, die von etwa 200 Gegendemonstranten aus dem Umfeld des Rings freiheitlicher Studenten RFS mit den Rufen Saujuden, Kommunistenschweine und Hochauschwitz angegriffen wurde. Bei einer weiteren Kundgebung wenige Tage später attackierten rechtsextreme Studenten die Demonstrantinnen mit Stahlruten und Stöcken, wobei der Kommunist und ehemalige Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger durch einen Faustschlag des Neonazis Günter Kümmler so schwer verletzt wurde, dass er 2 Tage später starb. Ernst Kirchweger war das erste Todesopfer einer politischen Auseinandersetzung in der Zweiten Republik. Sein Mörder erhielt wegen Notwehrüberschreitung, dazu gesagt der Widerstandskämpfer Kirchweger war zu diesem Zeitpunkt 67 Jahre alt, 10 Monate Arrest. Also das hier auch die Auseinandersetzung um Borodajkowicz, natürlich bestimmend in einer Zeit, wo eben über vieles nicht gesprochen worden ist, aber wo dann Dinge hochgekommen sind. 1968 ist für Österreich einmal bezeichnet worden als die heiße Viertelstunde. Hier auch ein großer Unterschied gegenüber der Situation in der Bundesrepublik Deutschland, wo erstens die Bewegung 1968 weit größere Ausmaße angenommen hat, vor allem dann aber auch verbunden war mit der Konfrontation der Elterngeneration, was sie eigentlich gemacht haben in der Zeit des NS-Faschismus und die Befragung. Auch das hier bleibt in Österreich in der Form aus. In Österreich hat man dann gewissermaßen einen Zifferensturz und 1986 dann das Jahr, das Österreich veränderte, 1986, ebenfalls wie in diesem Jahr Bundespräsidentenwahlen, damals einer der Kandidaten Kurt Waldheim, der ja, also über das, also dessen Rolle sehr strittig war. Kurt Waldheim war in der NS-Zeit Wehrmachtssoldat, war eingesetzt am Balkan, ist immer wieder in die räumliche Nähe von Kriegsverbrechen gekommen und Kurt Waldheims Rolle war gewissermaßen das personifizierte Österreich. Immer zu wissen oder immer zu sagen, man weiß von nichts, man kann sich an nichts erinnern. Und Kurt Waldheim war aber zuvor UNO-Generalsekretär, als solcher ist er auch im internationalen Fokus gestanden. Und damit war das für Österreich in der Form, diese lang funktionierende Erzählung, man war das erste Opfer, auf der internationalen Ebene nicht mehr möglich. Gleichzeitig hat es auch in Österreich viele intellektuelle und auch politische Aktivistinnen und Aktivisten gegeben, die angekämpft haben gegen dieses Selbstbildnis und das Bildnis, das im Wahlkampf von Kurt Waldheim gezeichnet worden ist, das immer wieder auch mit antisemitischen Untertönen gespielt hat, mit der gewissermaßen Flüsterparole, so jetzt erst recht, irgendwie von denen lassen wir uns nicht reinreden und mit denen ganz oft mitschwingend auch dann eben die Vorstellung so gewissermaßen hier würden jüdische Kräfte mitreden, sich da einmischen in die österreichische Politik. Und 1986 ist da sehr vieles hochgekocht. Klar war allerdings, diese Erzählung funktioniert jetzt so nimmer und deswegen ist es dann auch in weiterer Folge zu einem anderen Geschichtsbewusstsein gekommen. Ja, die späte Entschuldigung, die erste Entschuldigung für die Beteiligung Österreichs an den NS-Verbrechen ist tatsächlich im Jahr 1991 ausgesprochen worden von Franz Vranitzky. Ja, das Geschichtsbild der Zweiten Republik teilt sich in ein älteres staatsoffizielles österreichisches Gedächtnis, eben dann bis in die 80er Jahre die Opferthese und dann nachfolgend, also ab den 90er Jahren, sich langsam durchsetzend die Mitverantwortungsthese, die der Historiker Karl Wozelka so benennt, also die ältere Staatsoffizielle, wo es heißt, in einer umfassenden Opferthese hatte es den Anschluss von 1938 als nur erzwungen und als Beginn einer externen deutschen Okkupation gesehen. Die politische Verfolgung und den Widerstand überbetont, die Verfolgung von Juden und anderer nicht politischer Opfergruppen sowie die österreichische Mitverantwortung an Nationalsozialismus und Kriegsteilnahme ausgeblendet und die Verantwortung dafür nach Deutschland abgeschoben. Genau, und diese spiegelt sie dann auch in den... Danke. Spiegelt sie dann in den Schulbüchern wieder, von denen ich für das, also für die Diplomarbeit und dann das Buch eben 30 analysiert habe, aus dem Zeitraum von 1953 bis 2010. Und ja, wie schon gesagt, der Titel ist nicht umsonst gewählt. Es war ein langes Schweigen. Man hat die Haltung der Österreicherinnen zum NS-Faschismus ausgeblendet, ausgeklammert. Ebenso den verbreiteten Antisemitismus, die Verstrickung der Wehrmacht in NS, in die NS-Vernichtungspolitik. Zeigt sie dann in Schulbüchern etwa, dass man Opferauflistungen aus Österreich hat, wo man mal beginnt, damit zuallererst die Wehrmachtsangehörigen, die Gefallenen, inklusive der Angehörigen der Waffen-SS zu nennen. Und dann setzt man irgendwie nahtlos fort mit den ermordeten Jüdinnen und Juden, also was ja doch eine sehr dreiste Form der Geschichtsauseinandersetzung oder auch der Opferstilisierung ist. Es ist in Schulbüchern wörtlich die Rede vom Heldentum österreichischer Soldaten vor Stalingrad. Es ist eben auch der Fokus auf das Kriegsgeschehen auf dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre, mitunter auch als Form des Nicht-Auseinandersetzen-Müssens mit dem, was auf der politischen Ebene hier passiert ist. Ja, Österreich als erstes Opfer. Man hat ausgeklammert die Tatsache, dass Österreich fast 700.000 NSDAP-Mitglieder gehabt hat, mit 10% einen weitaus höheren Organisationsgrad als im sogenannten Alterreich. Man hat die Instrumentalisierung des Widerstands, zu dem ich nachher noch ein paar Sachen sagen will. Man hat die auch eine besonders interessante Form der Geschichtsaufarbeitung, Vorwürfe gegenüber den Westmächten und der UdSSR, die sich im Vergleich zum Opfer Österreich falsch verhalten hätten. Und eben der Anschlussjubel wird erstmals Mitte der 60er Jahre betont und eine differenzierte Betrachtung kommt dann überhaupt erst in den 90er Jahren. Als Beispiel für diese Vorwürfe gegenüber den Westmächten ist hier zum Anschluss 1938 in Geschichtsbüchern zu lesen vom leeren, völlig wirkungslosen Protest der Westmächte, der fehlenden Unterstützung durch die Alliierten. Alliierte haben den Untergang unseres Vaterlandes stillschweigend zur Kenntnis genommen. Also es ist an sich schon abenteuerlich, und wenn man dann noch bedenkt, dass man ausklammert, was am Heldenplatz passiert ist, wenn man ausklammert die österreichischen NSDAP-Mitglieder, war man hier durchaus spannende Verrenkungen begangen. Zur Stilisierung des oder zur Instrumentalisierung des Widerstands habe ich hier ein Zitat aus dem Buch Geschichte und Sozialkunde, wo die Rede ist vom offenen Widerstand ab 1944 durch die besten Köpfe aus Adel, Kirche, Heer, Wirtschaft und alten Parteien. Auch das eine ähnlich abenteuerliche Darstellung in zweierlei Hinsicht, also von einem offenen Widerstand in Österreich ab 1944 zu sprechen, ist bestenfalls vermessen. Hier versucht man eine Erzählung zu schaffen, irgendwie ähnlich des offenen Widerstands durch die Partisanenverbände in Jugoslawien, in Italien oder in Frankreich, wovon in Österreich natürlich niemals ernsthaft die Rede sein kann. Und auch eine weitere Verdrehung sehen wir durchaus bei den besten Köpfen aus Adel, Kirche, Heer, Wirtschaft und alten Parteien. Der Hauptanteil des antifaschistischen Widerstands ist von der Arbeiterinnenbewegung getragen worden, worunter wiederum die Kommunistische Partei den allergrößten Anteil gehabt hat. Es hat jetzt natürlich auch Widerstand, und das soll ja nicht kleingeredet werden, aus den Kreisen des Adels geben, aus den Reihen der Kirche, aus den Reihen des Heers. Allerdings sehen wir nachher auch diese weitere Instrumentalisierung des Widerstands dann noch einmal sehr scharf darin, wie insbesondere die Linke und der Widerstand aus der Linken rausgedrängt worden ist aus der Erzählung. Ja, diese differenzierte Darstellung der Rolle der Österreicherinnen findet sie dann, also erst sehr spät, also hier aus Geschichte Live 4 aus den 1990er Jahren, wo es dann schon in differenzierter Art und Weise heißt, über die Rolle Österreichs während des Nationalsozialismus wurde lange geschwiegen. Österreich und die meisten Österreicherinnen und Österreicher sahen sich als das erste Opfer des Deutschen Reichs, das 1938 von den Nationalsozialisten überfallen worden war. Ebenso verschwiegen wurde ein großer Teil der Verfolgten. Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, mussten sehr lange, zum Teil bis heute, um ihr Recht auf Entschädigung kämpfen. Nicht alle Österreicherinnen und Österreicher waren Opfer, aber auch nicht alle waren Täter. Es gab Opfer, Täter, Mitläufer, Zuschauer, aber auch Helfer. Ja, also hier kommt man dann eben zu einer differenzierten Darstellung. Zur Abgrenzung gegenüber von Deutschland, das war natürlich die Strategie, die Schuld wegzuschieben, nach Deutschland zu schieben, auch den NS-Faschismus als deutsches Phänomen zu kategorisieren, zu dem gewissermaßen der Österreicher, also wenn es euch erinnert, in seiner liebenswürdigen Art ja gar nicht möglich ist. Und der Fokus hier auch auf die wirtschaftliche Ausplünderung und das Bild eines gesamtösterreichisch-patriotischen, massenhaften Befreiungskampfes, das vor allem in den 70er Jahren gezeichnet wird, dieses Bild, eben in ja, Anlehnung an die Situation, wie man sie in Jugoslawien, Frankreich, Italien gehabt hat, wo es ja tatsächlich starke Partisanenverbände gegeben haben, die einen Anteil an der Befreiung dieser Länder gehabt haben, was für Österreich in der Form so nicht zutrifft. Ja, noch ein Zitat, wie das dann formuliert wird, diese Abgrenzung gegenüber Deutschland, diesmal von einem Sektionschef des Unterrichtsministeriums, der das so formuliert hat. Wie anders, wie wesensfremd uns jene anderen sind, denen wir uns durch Sprache und Kultur verbunden glaubten. Es mag sein, dass der Österreicher gegenüber Brutalität und roher Gewalt vielleicht rascher zurückweicht, wie sie seinem innersten Wesen fremd sind. Denn der Österreicher ist vor allem in seinem Wesen nicht verkrampft, ist aufgeschlossener, gelockerter in seinem Gefühlswesen wie in seinem Denken als der Norddeutsche, im Grunde seines Wesens das, was der verkrampfte, verbissene, fantastische nie besitzt, ein aus tiefster Herzensgüte emporsteigender Humor. Kritik mit einem leichten Hang zur Satire war dem österreichischen Wesen zu allen Zeiten eigen. Ja, also so ist im Unterrichtsministerium formuliert worden, entsprechend hat natürlich auch das in Geschichtsbüchern sich wieder findende Geschichtsbild ausgeschaut. Es ist ja nicht umsonst der ganze Rückgriff auf die Habsburgerzeit, vor allem nachher auch auf die Verklärung der Sisi-Erzählung und so weiter. All der Habsburger-Kitsch kommt ja auch aus der Erzählung heraus. Also man knüpft dann auch nicht in der Ersten Republik an, sondern ganz weit zurück in eine verklärte Zeit, also wo die Österreicher in ihrer Herzensgüte ja, alles schön hatten. Ja, Antikommunismus, eben wie schon gesagt, der kommunistische Widerstand trotz seiner bedeutsamen Rolle weitestgehend ausgeklammert, eben ist jetzt hier erstmals überhaupt erwähnt, 1979. Ich will das ganz kurz, damit wir das auch zahlenmäßig haben. Also, wo ich das hier versucht habe, ein bisschen zahlenmäßig zu belegen. Wie oben bereits angedeutet, gab dabei die KPÖ von Beginn weg die Parole des aktiven Widerstands aus. Entsprechend war auch der Anteil der Kommunistinnen im Widerstand von allen politischen Gruppen zahlenmäßig der weitaus stärkste. So betrafen von den 2000 Verfahren gegen Widerstandskämpferinnen am Oberlandesgericht Wien zu 80% Kommunistinnen, von den illegalen Druckwerken waren beinahe 90% kommunistischer Provenienz. Der Historiker Wolfgang Neugebauer schätzt den kommunistischen Anteil am gesamten Widerstand auf 60%, betrachtet man nur den politisch organisierten Widerstand sogar auf 75%. Wenngleich die Strategie der KPÖ auf die Schaffung einer breiten antifaschistischen Volksfront abzielte, blieb ihr Einfluss weitgehend auf die Arbeiterinnenschaft begrenzt. Hier konnte sie jedoch eine Vielzahl an Lokal- und Betriebszellen organisieren. Um das Meinungsmonopol des NS-Regimes zu brechen, wurden unzählige Streuzettel, Flugblätter und Zeitschriften unter größter Gefahr hergestellt und verbreitet, sowie Streu- und Wandbeschriftungsaktionen durchgeführt. Ein Bericht der Gestapo Wien aus dem Jahr 1944 nennt die Zahl von rund 6.300 festgenommenen Kommunistinnen, von denen viele hingerichtet wurden oder in Gefängnissen und Konzentrationslagern umkamen. Also das zur Verdeutlichen, also oder zur Gegenüberstellung der Tatsache, dass das eben dann 1979 erstmals erwähnt worden ist und gleichzeitig immer in dem Zusammenhang der sogenannten Totalitarismus-These gestellt worden ist, die davon spricht, Extremisten von links und rechts haben dem Faschismus den Weg geebnet. All das ist natürlich eingeebnet in das Setting des Kalten Krieges, wo man sich antisowjetischer Ressentiments bedient hat. Was sich etwa so liest: die Sowjetunion wollte sich durch diesen Zusatzartikel auch nach Kriegsende noch den Einfluss auf unser Land sichern. Worum es hier geht, ist die Moskauer Deklaration und die Darstellung oder die Erwähnung dessen, dass Österreich nicht unbeteiligt ist am Faschismus und am Weltkrieg. Und die Aufforderung in der Moskauer Deklaration, die eben von den USA, von Großbritannien und der Sowjetunion verfasst worden ist, die Aufforderung an die österreichische Bevölkerung, einen Beitrag zur eigenen Befreiung zu leisten. Und eben beides wird hier dann in den Schulbüchern so vermittelt, als würde es darum gehen, sich den Einfluss auf das Land zu sichern. Zur Totalitarismus-These habe ich nur ganz kurz auch noch ein paar Zahlen. 1932 in Deutschland hat es 33.000 politische Prozesse gegen Linksgerichtete gegeben. Es hat auch schon 1932 massiven Terror gegeben gegen die Aktivisten der Arbeiterinnenparteien SPD und KPD, von denen 89 von der Polizei erschossen worden sind, 139 von SA und SS, also alles noch vor der Machtergreifung oder Machtübertragung an die NSDAP. Und 1933 kommt es dann zur Machtübertragung an die NSDAP, eben auch nicht durch einen sogenannten Extremisten, sondern durch den Reichspräsidenten Hindenburg, der Hitler als Reichskanzler angelobt, und diesem ersten Kabinett gehören 5 Minister bürgerlicher Parteien an. Also während natürlich die politischen Gegner SPD und KPD also von Anfang an, von der ersten Minute an verfolgt werden und dann auch in die Konzentrationslager eingeliefert werden. Kurt Tucholsky hat die Situation auch schon vor 1933 so auf den Punkt gebracht, wo er schreibt: die Nazis terrorisieren viele kleine und manche Mittelstädte, und zwar tun sie dies mit der Miene von Leuten, die ungeheuer viel riskieren. Sie sind aber durchaus legal, geduldet, offiziös. Und hier beginnt die Schuld der Republik, eine Blutschuld. Also das hier über die Situation Anfang der 1930er Jahre und kritisierend auch das sehr früh entstandene Bündnis aus konservativen Kreisen, aus Kreisen der Reichswehr, aus Kreisen auch des Großkapitals, die die NSDAP finanzieren und die auch dafür Sorge tragen, dass die NS oder insbesondere auch die SA und die SS in ihrem Terror gegen politisch Andersdenkende keine großen Befürchtungen haben müssen, auch keinen großen Verboten ausgesetzt sind. Ja, und eben dieser gesellschaftliche Charakter der NS-Faschismus, eben nicht als Bewegung, die von unten kommen ist, oder wie es oft auch gerne dargestellt wird, also wo man gar nicht weiß, wo das eigentlich herkommt, sondern eben als Herrschaftsform, als Bewegung, die mitunter, also wie das dann später auch, zu dem ich später komme, also hier natürlich die NSDAP, die im Bündnis eben auch mit dem konservativen Bürgertum, dem Großkapital, von dem massiv unterstützt wird, um die Macht ergreifen zu können oder die Macht übertragen zu kriegen, diese Lehre fällt natürlich dann immer mehr weg, wo man das irgendwie Anfang der 50er Jahre noch sehr deutlich hat, wie ich vorhin gesagt habe, die Bedeutung der verstaatlichten Industrie. Das fällt später dann weg, insbesondere dann mit dem neoliberalen Gesellschaftsumbau. Das ist sehr spannend, da gibt es dann ab den 90er Jahren gibt's eine Zweiteilung. Es gibt 50% der Bücher oder zumindest 50% derjenigen, die ich untersucht habe, die sehr genau darlegen, wer die NSDAP finanziert hat, wer auch profitiert hat, dann von der Aufrüstung, vom Krieg, auch von der Zwangsarbeit, die darlegen, wer die sozialen Trägerschichten des NS-Faschismus gewesen sind. Also das ist die 51%, und dann gibt es 50%, die all das in keinster Weise mehr erwähnen. Während man das in den früheren Jahrzehnten eigentlich in jedem Buch drinnen hat, dass zum Beispiel eben Konzerne wie Siemens, Thyssen oder Krupp sehr früh schon die NSDAP finanziert haben, einerseits für ihre Aufrüstungsbestrebungen, andererseits eben auch um die NSDAP und insbesondere die SA zu verwenden als Prellbock gegen die Arbeiterinnenbewegung, gegen die Gewerkschaften. Ja, und diese sehr unterschiedliche Darstellung in den Büchern liest sie dann auch so, also wo einerseits vom Verhältnis oder zu dem, wer in der NSDAP tragend gewesen sind, spricht man einerseits von zwei radikalen Richtungen, von Verzweiflung und geistiger Verwirrung in den einen Büchern. In den anderen Büchern wird sehr klar benannt, die Propagandaunterstützung durch die konservative Presse und finanzielle Unterstützung durch große Teile der Wirtschaft. Oder auch die Trägerschichten des Faschismus, über die es einmal heißt, es wären hier die enttäuschten und verbitterten Menschen in der NSDAP organisiert gewesen, verarmte und arbeitslose Idealisten und Opportunisten und Abenteurer, während auf der anderen Seite dargestellt wird, es waren Beamte, Offiziere, Großindustrielle, Großgrundbesitzer, der Mittelstand und entlassene Berufssoldaten. Ich habe hier aus dem Buch von Kurt Petzold, die Geschichte der NSDAP, eine kurze Darstellung über die soziale Zusammensetzung der NSDAP, wo er zitiert, nämlich das preußische Innenministerium, die über die Anhängerschaft der NSDAP vor ihrer Machtübertragung geschrieben haben, dass eben die NSDAP den allmählich verelendenden Mittelstand in den kleinen Städten, die kleinen Handel- und Gewerbetreibenden, ferner die von der Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Angestellten und schließlich die bei dieser Wirtschaftslage jeder Aussicht auf späteren broterwerbbaren Kreise des akademischen Nachwuchses zusammenfasse, wozu sich nach und nach auch eine nicht unerhebliche Zahl von unteren und mittleren Beamten, besonders von den Verwaltungszweigen, die nicht ausgesprochene Hoheitsverwaltung sind, wie Post, Bahn und Finanzverwaltung, auch aus der Lehrerschaft geselle. Für die Historiker Petzold und Weisbecker sind es gerade jene Schichten der deutschen Bevölkerung, in denen soziale Zukunftsangst mit äußerster Rückständigkeit des politischen Urteils zusammentrafen, in denen die nationalistische Erziehung in Schulen, Parteien, Verbänden und Vereinen ebenso Spuren hinterlassen habe wie der Drill im kaiserlichen Militär und die kirchliche Erziehung zur Fügsamkeit, unter denen die Saat des Nationalsozialismus am besten gedeihte. Am 30. Jänner 1933 hatte die NSDAP 850.000 Mitglieder, die sich zum großen Teil, aber keineswegs ausschließlich, aus dem unteren Mittelstand, dem Kleinbürgertum rekrutieren. Unter den Neuankömmlingen vom Frühjahr 1933 waren Beamte und Lehrer zahlreich vertreten. Also so viel zu dem, wie das hier dargestellt wird, eben auch sehr widersprüchlich. Über dieses Verhältnis von Eliten und Faschismus haben welche geurteilt, die, ich sage mal so, des Marxismus sicher weitgehend unverdächtig sind, und zwar die US-Hauptankläger im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, die gesagt haben, ohne die Zusammenarbeit der deutschen Industrie und der Nazi-Partei hätten Hitler und seine Parteigenossen niemals die Macht in Deutschland ergreifen und festigen können. Und das Dritte Reich hätte nie gewagt, die Welt in einen Krieg zu stürzen. Ja, hat man das dann eben auch in... jetzt weiß ich wieder, warum ich die andere Folie da habe. Genau, also wo natürlich das dann auch in den Büchern sehr widersprüchlich ist und wenn noch dann hier in einem Schulbuch von 1973 die Rede ist über das politische Programm der NSDAP als die Gleichberechtigung Deutschlands und die Ausweisung aller Juden, das doch sehr widersprüchlich ist. Das so, sparen wir uns jetzt dann aber. Zum Wendejahr 1986 noch kurz, also hier eben der Paradigmenwechsel durch die Waldheim-Affäre und dann in der weiteren Folge in den Schulbüchern mehr und mehr kritische Auseinandersetzung mit der Haltung auch der österreichischen Bevölkerung zum NS-System, mit österreichischen Tätern sowie auch mit Neofaschismus und Antisemitismus in der Zweiten Republik. Und hier jetzt auch erstmals die Thematisierung des Vernichtungskriegs gegen Polen und die Sowjetunion, also auch heute immer wieder oder immer noch unterbelichtet ja die Tatsache, dass alleine in der Sowjetunion 27 Millionen Menschen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind und das ja auch also gerade auch gegen Polen die Form angenommen hat, dass man aus der vermeintlichen rassischen Überlegenheit gegen diese dortigen Untermenschen, wie die NS-Propaganda das formuliert hat, mit besonderer Härte und Rücksichtslosigkeit vorgeht. Auch die Auseinandersetzung mit dem Widerstand der Arbeiterinnenbewegung kommt dann stärker, sowie die Beschäftigung mit lange ausgeklammerten Opfergruppen, etwa homosexuellen Menschen oder auch zum Beispiel Sloweninnen und Slowenen in Österreich. Ja, gleichzeitig wird auch die pädagogische und didaktische Aufbereitung der Schulbücher mehr und mehr besser. Es werden dann schließlich auch Originaldokumente verwendet, Zeitzeugenberichte kommen vor. Auch das hat man sehr lange nicht. 1968 ist in einem Buch zum ersten Mal ein Originalton Hitlers abgedruckt. Erst 1981 kommt es dann zur erstmaligen Erwähnung oder nicht zur Erwähnung, zur Zitierung von Widerstandskämpfern, in dem Fall der Weißen Rose, und dann erst in den 2000er Jahren systematisch die Verwendung von Zitaten, Originaldokumenten, Verweisen auf Literatur und Film. Ich darf euch exemplarisch für vieles, was hier noch an entsprechender didaktischer Aufbereitung passiert, was natürlich auch den emotionalen Bezug von Schülerinnen und Schülern auf eine andere Art und Weise herstellen kann, zitieren aus einem Schulbuch, wo es über, also wo hier aus der Autobiografie von einem jüdischen Opfer zitiert wird und wo es folgendermaßen heißt: Als wir schon ziemlich nahe an diese mörderische Todesmaschine Auschwitz gekommen waren, hat mein Papa durch eine kleine Öffnung einen Bahnbeamten gefragt, ob von hier auch Transporte woanders hingingen, worauf der Beamte nur mit dem Daumen hinauf zum Himmel zeigte und sagte, ja, nach da oben durch den Kamin, der 24 Stunden brennt, dorthin gehen die Transporte. Ich habe dies zufällig mitgehört und mein armer Papa, als er das hörte, hat sofort Bauchkrämpfe und Durchfall bekommen. Ich habe zusehen müssen, wie mein großer, starker Papa, der für mich der mutigste und stärkste auf der Welt war, sich auf diesen Scheißkübel setzte, mit großer Scham sich die Hose auszog und vor allen Menschen auf diese erniedrigende Weise aufs Klo ging. Für mich brach die Welt zusammen. Mein Gedanke war sofort, dass wir ins Gas gehen. Aber auf welche Weise? Wie würde man uns quälen, bis wir sterben? Schüttelfrost packte mich und auch meinen Papa. Also das hier exemplarisch dafür, wie dann auch eben ab den 2000ern Originalzitate verwendet werden. Und ich darf zum Abschluss auch noch ein Zitat bringen, wo es auch um, auch gegenübergestellt dem, wie es im März 1938 sich auch die, der sogenannte Anschluss gestaltet hat, wo es in einem Schulbuch, in einem Zitat heißt: Seit dem Anschluss herrschte offener Straßenterror. Rufe wie Juda verrecke und Juden raus hallten vom ersten Tage an durch die Straßen. Bald begannen die Demolierungen und Requirierungen, das heißt Plünderungen jüdischer Geschäfte, die Erpressung bei jüdischen Geschäfts- und Privatleuten. Vor den jüdischen Läden, die trotz dieser Vorfälle offen zu halten versuchten, brachte man Plakate an, schmierte Inschriften auf das Pflaster, überpinselte die Schaufensterscheiben mit größten Beschimpfungen. Die Polizei versagt jeden Schutz. Ja, und ganz zum Abschluss noch, also was wir hier auch sehr lange haben in den Schulbüchern, ist auch die sehr, sehr starke Personalisierung, vor allem auch in Bezug auf Hitler, also hier die Formulierung auch: Hitler entfesselt den Krieg in Europa. Natürlich schwingt also mit dieser personalisierten Geschichtsschreibung auch sehr viel mit. Geschichte wird nur von, also insbesondere starken Männern gemacht. Geschichte ist etwas, was gewissermaßen schicksalshaft ist, was dem man kaum entweichen kann. Und es ist natürlich auch eine Geschichtsvermittlung, die an Menschen adressiert, die man letztendlich passiv halten will, weil es ja denn nur um Einzelpersonen geht, die halt besonders entscheidend sind. Gut, dann mache ich an der Stelle, die anderen Folien überspringen wir. Und ja, ich darf an der Stelle mal den Punkt machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt geredet habe und wie lange wir jetzt noch Zeit haben zu diskutieren, aber ich bedanke mich mal für die Aufmerksamkeit.
termitinitus.org